Ja, ist heiß, Bro.
Zahlt, oder was?
Ist heiß bei uns.
Hast du ist die Rechnung nicht gezahlt, dass die AC nicht funktioniert?
Bro, AC ist an, aber ich habe hier auch noch die Lichter irgendwie auf mich scheinen und ich weiß nicht, ich bin einfach noch heiß, Bro. Ich bin heiß vom Workout noch.
Shit.
Aber wird schon passieren. Sonst, was gibt Neues? Was gibt
Neues? Hey, wir leben, uns geht's gut. Kiddies machen die Ding. Wir haben tatsächlich was ganz Cooles. Diese Woche mache ich mit Cam. Ich bin so als Spectator dabei oder mal gucken, ob ich auch ein bisschen mithelfe. Aber er geht zu einem Dallas Cowboys Football Camp. Ja, also da machen sie hier für, das geht 3 Tage, es geht jeden Morgen von irgendwie bis 9 bis nachmittags um 3. Also die machen dann Drills, so ein bisschen Classroom Work und Lunch und alles. Wir werden sehen. Du versuchst halt irgendwie diese Sommer irgendwie die Kinder irgendwie zu entertainen. Und wir haben ein paar School Camps gemacht und jetzt machen wir das unser erstes Outside School Camp. Also dann machen wir Dallas Cowboys Camp, also wir sehen, wie das laufen wird.
Gibt es hier in den USA so wie Waldheim? Ich war früher als Kind immer im Waldheim, von der ersten
Klasse. Das sind so Summercamps in so einem, wirklich in einem.
Ja, also im selben Dorf, also das war so, die ganzen Kinder haben sich dann so getroffen an so einem Spot morgens, die Eltern haben dich hingebracht und granted, natürlich geht es in den USA nicht, aber wir sind dann zum Waldheim hingelaufen, das war so ein Kilometer, 2 Kilometer oder sowas zu der Location und dann warst du da den ganzen Tag und bist dann nachmittags dann in so einer Gruppe wieder zurückgelaufen zum Drop-Off-Spot und 4 Uhr nachmittags, also 5 Uhr nachmittags warst du dann wieder zu Hause. Von Montag bis Freitag, dass die Kinder sozusagen, dass du Programm hast.
Ich glaube, sowas weiß ich gar nicht, ob das sowas gibt. Das ist eher so, die Summer Camps, die jetzt hatten in der Schule, das ist wirklich, im Endeffekt ist das eine extra Woche Schule, wo oder eher so Kindergarten-Style. Also du bastelst und spielst draußen auf dem Spielplatz und solche Sachen. Und also es ist wirklich eher so Kindergarten, extra Woche Kindergarten. Statt dass du da wirklich irgendwie ein Abenteuer lebst draußen.
Wow. Ich glaube, ich habe es unterschätzt, was Ferien bedeuten, sobald du Elternteil bist. Sobald du Kids hast.
Bruder, dieses Sommer. Leute, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. In den USA gehen die Sommerferien von Mitte Mai bis Mitte August. Es sind 3 komplette Monate, die frei haben. Also jetzt auch schon. Also egal, es fängt im Kindergarten an. Und musst du für Leute, die den ganzen Tag arbeiten, ich verstehe auch nicht, wie die das machen. Was machst du denn mit deinen Kindern für diese 3 Monate? Du musst ja irgendwie versorgt bekommen.
Ich weiß, was der Plan ist. Landwirtschaft. Landwirtschaft ist die Antwort. Landwirtschaft ist die Antwort, Bro. Die haben 3 Monate frei, wo du brauchst irgendwann ein Stück Land, wo du deine Kinder zum Landwirtschaft arbeiten hinschicken kannst oder sowas.
Sehr gut.
So, irgendjemand in der Familie muss Bauer sein, das ist die einzige Antwort.
Nee, also was ich angefangen habe, also wir haben schon versucht, irgendwie sie busy zu halten mit, wir haben alle, jede zweite Woche haben wir irgendwie so ein Camp, aber die Woche, wo sie eben nichts haben, ich schreibe Workouts für die, ich schwör's dir, Mann. Weil die halt irgendwann auf dem Kopf rumtanzen, weil die halt nichts zu tun haben. Hocken sie den ganzen Tag in der Bude, weil es draußen so heiß ist. Und dann drehen die halt irgendwann durch. Und ich sage, nee, Alter, ich muss die Energie aus euch rauskriegen. Workouts, Alter. Wir machen Wall-Sits, wir machen Push-Ups. Ey, Alter, einmal Shoutout an Caden, mein 4-Jährigen. Digga, der macht 10 perfect Form Push-Ups. Ich so, was ist denn hier? Also als 4-Jähriger, ich meine, du hast gesehen, wie er gebaut ist, Mann. Er ist halt er ist stabil gebaut, aber trotzdem.
Ich habe auf Instagram so auch so einen Gym-Guy, den ich follow, gesehen, der auch mit seinen Kids morgens direkt einen Workout macht. Und die halt auch, die machen Jumps, so Sprünge. Einfach Sprünge nach vorne, Sprünge nach hinten, Sprünge in den Knien. Einfach um diese Energy raussauen. Einmal morgens, einmal nachmittags, so wie Luftdruck ablassen, dann sind die Kids wieder.
Genau. Und dann machen wir Sprints. Wir haben Samstag morgens, ich habe letztens erzählt, dass ich jetzt wieder als Sprinten angefangen habe. Samstag morgens, wir waren jetzt jetzt hier vor ein paar Tagen, wir machen wirklich eine Sprinteinheit mit richtig soliden Warm-up von High Knees und Lunges und wie es alles heißt, und Skips und bla bla bla. Also richtig intensiv 15 Minuten Warm-up und dann machen wir Sprints und dann machen wir ein little bit Competition. Das volle Programm.
Ey, so muss es sein.
Raise it up, ich sag's.
Bro, lass die Leute gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Merch ist immer noch erhältlich. Check das Ganze aus. Ansonsten haben wir heute einen krassen Gast. Darum gehen wir direkt ins Intro rein. Ich will es gar nicht mehr länger teasen.
Zurück bei Game Changers. Wir haben eine coole Folge für euch vorbereitet. Wir haben einen Special Guest am Start. Sascha Hellinger. Er ist YouTuber, er ist Content Creator, er ist Entertainer. Er macht alles. Er ist echt ein er ist the man, ganz ehrlich. Es ist eine richtig coole Folge. Ihr werdet es genießen. Ja, er nimmt uns ein bisschen auf seinen Weg mit und teilt ein bisschen echt ein paar coole Anekdoten. Also freut euch drauf und let's go.
Jungs.
Bruder.
Also erstmal ist es mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich heute mit euch sein darf. Ich finde es gut, dass ihr beide ein T-Shirt anhabt, wo Game Changers draufsteht. Also ihr seht, ihr habt das gleiche T-Shirt an. Hätten wir es professionell gemacht, würde ich jetzt hier auch noch sitzen mit einem T-Shirt. Und dann wäre Endstufe.
Das ist fürs nächste Mal. Das T-Shirt ist auf dem Weg. Jakob?
Am Morgen. Ich sag dir Bescheid.
Aber ich hoffe,
aber sehr cool. Nee, absolut, Alter. Wir können es nicht beklagen. Aber ganz ehrlich, die Ehre ist unsere. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben auf jeden Fall schon lange auf die Episode gewartet. Seitdem, ich weiß, du und Jakob habt schon seit Monaten, Jahre vielleicht sogar schon miteinander connected. Und ja. Ich habe vieles Gutes gehört. Deshalb freue ich mich sehr, persönlich dich kennenlernen zu dürfen und einfach ein bisschen einzusteigen in deine Story. Wie bist du Sascha Hellinger geworden? Und ganz ehrlich, die erste Frage, die ich mich frage, ist so, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, Sascha, was machst du denn eigentlich beruflich? Was ist deine Antwort?
Meine Antwort ist, also es sind gute Fragen, meine Antwort ist, das habe ich immer meiner Oma, beziehungsweise meinem Opa damals erklärt, weil meine Oma hat schon verstanden grob, was ich mache, aber mein Opa hatte immer wieder Probleme. Und ich habe ihm immer erzählt, dass ich das mache, was im Fernsehen läuft, nur im Internet und dauerhaft live.
Okay. Ach, krass. Yeah, das ist ja schon eine sehr simple und einfache Erklärung. Und das macht das ganze Ding verständlich.
Genau, also dauerhaft live im Sinne von nicht Livestream, sondern auch das Video ist halt dauerhaft abrufbar. So. Und dann hat er halt grob verstanden, so was ich mache. Aber auch nur grob, weil mit meinen Videos, ich konnte ihm jetzt kein Video von mir zeigen, weil er damit nichts anfangen konnte. So zu der Zeit habe ich auch noch viel schneller geschnitten dann, als er gefragt hat, als vielleicht auch jetzt. Ich glaube, jetzt könnte ich ihm eher ein Video zeigen, er könnte was mit anfangen, so, aber ja.
Ja.
So habe ich es ihm immer grob erklärt.
Nice, das war geil. Finde ich gut, Alter. Okay, ich weiß, du hast dein YouTube, du bist Content Creator, du bist Entertainer, Businessman auch und alles. Aber so, was ist so dein Hauptding, wo du sagst, hey, das ist so, da stecke ich zurzeit die meiste Zeit, den meisten Effort rein.
Also ich bin auf jeden Fall weit entfernt von einem Businessman, ist mir aufgefallen. Jetzt vor allem in den letzten Monaten. Man hat ja manchmal so Erkenntnisse über einen Prozess hinweg, wo man checkt so, okay, ich kann mir jetzt nichts vormachen. Ich bin kein Businessman. Und das hatte ich ganz doll vor allem.
Okay.
Ich glaube, am meisten Energie und Kraft steckt in meinem Zweitkanal momentan.
Mhm.
Ja, müsste eigentlich, 100%. So, und auf dem Kanal, um euch auch einmal abzuholen, kommt dann ein Video wie zum Beispiel mit Jakob, ein Training einfach, als ich in Houston war, in Texas. Da kommen Videos, die meistens so 20 Minuten gehen, mit verschiedenen Themen. Ich war Formel 4 fahren mit einem Freund. Ich habe ein Hotelzimmer getestet in New York, während
Wasserskifahren.
Wasserskifahren, ja, mit dummen Gegenständen.
Das habe ich gesehen, ja. Das ist geil.
Ja, also ein bisschen, du kannst dir aussuchen, was du eigentlich machst. Deswegen glaube ich auch die Frage so, okay, wie beschreibt man das jemandem? Du bist Entertainer, du machst Content, aber das kann ja alle möglichen Formen annehmen. Das sind strukturierte Videos, kreative Ideen, die du irgendwie umsetzt. Das sind natürlich auch bestimmt noch einige von den Oldschool-Reaction-Geschichten, nach denen die Community immer schreit bei dir.
Ja.
und darüber hinaus natürlich Twitch. Und ihr habt in Deutschland ja auch einen Haufen so Content-Creator, Fußball-Ligen und was das alles gibt. Lass uns doch vielleicht ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen. Was wir gerne mit den Gästen hier immer machen, wir reden ja mit Game Changer und Leute, die ihr Department verändert haben. Wo hat das bei dir ein bisschen angefangen zu zünden? Also YouTube, klar, 2012, aber wo kam das her bei dir, dass du gesagt hast, hey, ich will Videos machen, ich habe was Lustiges, was ich mit der Welt teilen will?
Also ich glaube, so ein Schlüsselmoment war, also ich habe YouTube angefangen, nur mal kurz da abzuholen, nicht, weil ich selber YouTuber werden wollte. Ich bin da so reingerutscht, weil ich auf der weiterführenden Schule Nico kennengelernt habe, Inscope 21. Mhm. Und dann war ich in seinen, also wir wurden relativ schnell Freunde, dann war ich in seinen Videos zu sehen. Die Leute haben kommentiert, ey, er soll auch mal Videos machen. Dann habe ich angefangen, auch Videos zu drehen, mit Nico vor allem wahnsinnig viel in der Anfangszeit. Und der Schlüsselmoment war, glaube ich, so 2017, 2018. Und da habe ich angefangen, fast nur noch alleine Videos zu drehen, mit Einsendungen von der Community. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Leute aufgerufen, ey, habt ihr Instagram-Chats, habt ihr Tinder-Chats, habt ihr Tinder-Profile, über die ihr gestolpert seid, dann schickt die mir. Und was wir dann gemacht haben, ist, Luca hat es alles gesammelt, hat es vorbereitet, mir gesendet und ich habe quasi das nur vorgelesen und wie drauf reagiert, in der Art und Weise. Habe das noch dann zusammengeschnitten mit witzigen Clips, zum Beispiel von Monte oder sowas. Und das war dann so der Moment, der so Dinge verändert hat, weil auch wahnsinnig viele Streamer zu dem Zeitraum auf die Videos reagiert haben und dann ist es so einfach doll ins Rollen gekommen.
Also war das doch eher ein Prozess oder war das so vielleicht ein Video, das viral gegangen ist und du gesagt hast, boah, das könnte echt was werden, oder war das wirklich, wie gesagt, so ein langsamer Prozess?
Ich glaube, es war schon eher ein Prozess. Das Krasseste, was du ja haben kannst in dem Bereich, vor allem zu der Zeit noch, da war YouTube anders, war jemand zu haben, der schon aktiv ist und war mit einer Community schon. Und deswegen war mein Start einfacher als der Start von vielen, vielen anderen Content-Creatern, weil ich mit Nico schon angefangen habe und seine Community geschrieben hat, ey, er soll auch Videos machen. Und die haben auch gleichzeitig dann schon meine Videos verfolgt, als ich gestartet habe. Also es war nicht der klassische dieser Traummoment, wo man sagt, ey, das ist mein Ziel, das erreiche ich jetzt, sondern ja, okay, ich probiere es mal und seit 11 Jahren probiere ich es halt.
Ja.
So.
Krass, Alter.
Ja, voll. Also es ist ja im Sport überhaupt nicht möglich, dass man so reinrutscht gefühlt. Du musst ja einfach als Ziel ganz doll haben, auf das du hinarbeitest, ey, ich werde jetzt Profi.
Das stimmt, ja. Aber ich sag dir echt tatsächlich aus der Perspektive der Person, hat es schon auch so ein langsames, also es fühlt sich, glaube ich, langsamer an, als es so auf Papier dann aussieht, weil du gehst halt durch den Prozess durch, so hey, du bist in deiner Highschool-Mannschaft, du willst der Beste in deiner Mannschaft werden, dann kommt irgendwann das Angebot ans College, du rutschst da ins College rein, dann arbeitest du dich da wieder hoch, ja, gerade für so Jungs wie wir, die jetzt nicht als...
Wann waren die NFL für dich das erste Mal ein Ziel, ganz kurz, Jakob?
Ich habe die NFL direkt gefühlt, als ich an der Highschool war. Ja? In der Highschool ich war auf einmal der Beste da im Team. Ich habe gedacht, so ja, ich gehe jetzt ans College 3 Jahre und dann NFL, Baby. Und das haben die Coaches natürlich mir auch im Recruiting so gesagt. Die haben gesagt, ja, komm nach Tennessee, 3 Jahre hier, dann geht's in die NFL, lalala, kein Problem. Der Boden der Tatsachen hat mich dann natürlich auch abgeholt und dann kam eigentlich die NFL erst wieder so ins Bild, als ich dann in dem International-Programm war, wo es dann wirklich auf die NFL zuging. Aber ich meine, es ist auch anders in der Content-Creator-Welt, in der YouTube-Welt. Da gibt es ja keinen Stempel, den du mal so erreichen kannst.
Nee,
so,
da gibt es halt keinen Blueprint. Wie komme ich da hin?
Du musst es dir selber überlegen. Und Marc und ich gehen gerade durch den Prozess. Wir machen hier den Podcast jetzt auch mittlerweile aus eigener Hand und sowas. Die Produktion müssen sich da selber drum kümmern. Wie gehst du damit um? Oder wie früh hast du angefangen, wirklich strategisch zu arbeiten und zu sagen, hey, okay, mein mir die Ziele zu setzen, sei das jetzt Subscriber oder irgendwie eine Anzahl an Events, die du machst, solche Geschichten.
Also am Anfang hatten wir nur die Strategie, dass ich nicht lache. Daher kommt ja auch Unsympathisch TV. Unser Unique Selling Point war einfach, ich lache nicht. So, und das wird auch so bleiben, weil ich halt, bevor ich YouTube gemacht habe, auch über Nico seine Jokes nicht lachen musste, weil ich Nico dann halt schon 2 Jahre kannte, so, oder 3 Jahre. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ich lache nicht. Und spannend ist auch, ich habe den Kanal auch nicht so wirklich selber gestartet, sondern da waren auch dann so Freunde involviert von der damaligen Zeit und heute immer noch Freunde, die mir geholfen haben, die sich gedacht haben, okay, was ist das Dümmste, was wir jetzt machen können? Und ich lache nicht. Und das war dann so ein bisschen der Unterschied. Und deswegen so strategisch gesehen, das war vielleicht so eine Strategie, wie man das nennen kann. Mhm. Ansonsten tue ich mir immer schwer mit Strategien, weil zum Beispiel zu dem allerhöchsten Hoch, ja, ich rede mal von jedes Video hat 1,3 Millionen Aufrufe oder mehr, was absurd ist, ja. Oder zu der Zeit, wo mal ein Video in der Nacht noch irgendwie so 1 Million Aufrufe hatte. Und also ich starte um 18 Uhr hoch, ich gucke um 2 Uhr auf die Stats und es hat 1 Million Aufrufe. Was absurd ist, ist einmal passiert, ich konnte es gar nicht glauben. Das Ding ist, und ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, wenn du, ich glaube, in etwas, du kannst es nicht genießen, weil sobald du das abgehakt hast, das ist wie ein Spieltag. Mhm. Ich hatte jetzt einen guten Spieltag. Ich kann mich nicht, ehrlich gesagt, so lange darüber freuen, weil der nächste Spieltag vor der Tür steht. Und das waren für mich die Videos. Ich konnte die Zeit nicht genießen. Ich konnte die nicht aufsaugen. Wenn Leute mich gefragt haben oder Freunde, ey, das ist doch krass so, du bist in dieser YouTube-Statistik Deutschland auf Platz 1. Wie geht's dir damit? Ich konnte damit halt nicht viel anfangen, weil ich wusste, wenn ich ein Video hochgeladen habe, ist das nächste Video die nächste Baustelle. Also ich bin ehrlich gesagt nur von Baustelle zu Baustelle gesprungen, was dann auch nicht so viel Raum zulässt, ne?
Gab es bei dir in der Phase irgendwie auch eine Off-Season oder wie seid ihr es angegangen? Hast du praktisch sozusagen jede Woche, jeden Monat versucht, dein Video-Pensum einzuhalten oder hattest du auch mal wirklich eine Phase im Jahr, wo du gesagt hast, okay, jetzt über die nächsten 3 Wochen oder so mache ich mal gar nichts oder hast du dir Pause gegönnt?
Ja, ich glaube, ich habe es circa 2 Jahre durchziehen können mit 2 Videos die Woche. Dann noch, ich glaube, 4 Streams in der Woche. Ich hatte einen Tag off, aber das ist eigentlich auch nur ein halber Tag gewesen, weil meine Routine war, ich stehe auf, ich gehe an den PC, ich gucke, was passiert ist, trinke einen Kaffee, rauche eine Zigarette, gucke, was passiert ist, trinke noch einen Kaffee, rauche noch eine Zigarette. So habe ich meinen Tag immer begonnen. Also ich war voll an den PC gebunden, hatte dann so einen Tag in der Woche, wo ich mal vielleicht abends Freunde sehe. Und ja, deswegen konnte ich so circa das so 2,5 Jahre durchziehen. Und dann hatte ich ein Jahr Pause. Also zum Hoch auch habe ich gesagt, ich schaff's nicht mehr. Ich bin nicht glücklich damit. Für mich werden die Videos schon wie eine Art Strategie, weil ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie kann ich so schneiden, dass der Zuschauer am ehesten bis zum Ende schaut. Das heißt, ich habe angefangen, Jokes, die am Anfang kommen, bei Minute 4 oder Minute 3 circa nochmal einzubauen, weil ich weiß, okay, unterbewusst wird es nochmal den Zuschauer im Kopf an den Start bringen, worüber er vielleicht schon schmunzeln musste. Im besten Fall sogar lachen. Und das habe ich hinten noch aufgebaut und dann war ich so ungesund mit meinen Gedanken bei den Videos, dass ich mir dachte, ey, das ist es eigentlich nicht. Das sollte kein Baukasten sein, wo du was zusammenbaust, was immer gleich ist, nur mit anderen Themen oder anderen Sätzen. YouTube soll eigentlich Spaß machen und dann habe ich ein Jahr lang Pause gemacht.
Ja. War die Pause bedingt, also du hast sie wirklich gebraucht, so fast schon so Burnout-mäßig? Oder einfach mal sagt, hey, ich brauche jetzt eine Creative, ich brauche einfach ein Mind-Reset, wo ich sage, hey, ich muss mich jetzt nochmal neu erfinden in diesem Jahr.
Ja, ich glaube, ich war einfach satt. So, ich sage es euch ehrlich, Geld war keine Motivation, Geld war kein Antrieb, weil sonst hätte ich niemals aufgehört. Es war einfach, ja. Ist ja
brother gotta pay bills.
YouTube money different now.
Ey, zu der Zeit war das halt wirklich wahnsinnig. Ne? Wobei auch Geld verdienen mit YouTube auch nochmal ein bisschen anders ist. Ich glaube, das verstehen auch viele nicht genau, weil du ja, wenn du ein Placement hast, hast du es nicht am nächsten Tag, du hast es nicht in der nächsten Woche, du hast zum Teil 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate später erst auf dem Konto. Das heißt, als ich auch aufgehört habe, konnte ich immer noch ein halbes Jahr später Rechnungen schreiben für Kooperationen, die ich vor einem halben Jahr hatte, was ja auch wahnsinnig ist. Aber nee, ich habe es einfach für mich selber gebraucht, weil ich bedachte, das ist der Gedankengang, den ich habe, der ist nicht gesund.
Ja, wie viele Jahre hast du bis dahin deinen YouTube-Kanal schon betrieben?
Ich meine so um die 5 bis 6 Jahre.
Wow. Okay, weil ich vergleiche
es. Nein, länger sogar. Ja, 7 Jahre. 7 Jahre.
Das ist 7 Jahre gewesen sein, ne? Das ist so eine Zahl. Also Marc hat 7 Jahre in der NFL gemacht. Ich gehe jetzt in meine 7. Saison. Und ich sag dir, das ist auch, wir lieben Football. Ich spreche jeden Mal für mich selber. Ich liebe Football, habe Football geliebt als kleines Kind. Ich liebe Football immer noch. Aber ich glaube, wenn du so lange in was rein investierst oder sowas, kommt irgendwann ein Moment, wo du einen Perspektivenwechsel brauchst oder nochmal eine frische Herangehensweise an die Sache. Ansonsten, ja, brennt es dich auf oder leert es dich auf, wenn du nicht eine nachhaltige Art und Weise hast, damit umzugehen. Also ich war am Anfang von meiner Football-Karriere auch jemand, der gesagt hat, hey, mehr hilft mehr, ich trainiere mehr, ich bleibe länger im Gebäude, ich treffe mich mit niemandem, ich mache nur Football, alles oder nichts. Und ähnliches Gefühl. Ich kann mich jetzt an diese Phase kaum mehr erinnern. So, ich habe keine Erinnerungen wirklich von der Zeit, weil ich immer nur in diesem Tunnel drin war. Und habe jetzt aber für mich entdeckt, hey, du kannst das Ganze auch auf eine andere Art und Weise machen, die dir dann noch genügend Platz gibt, dass du auch dich gut fühlst bei der Sache. Ja? Dass du wirklich sagst, hey, so will ich das Ganze eigentlich machen. Es ist so ein bisschen vielleicht ähnlicher Laufgang gewesen bei dir, was YouTube angeht.
Ich finde bei euch nochmal das Spannende, was ein Riesenunterschied ist, zum Beispiel zu YouTube, okay? Ich kann alles schneiden. Also ich drehe einen Satz zum Beispiel, das ist auch absurd. Mhm. Viele Leute denken, ich drehe ein Video in 10 Minuten. Ich drehe zum Teil eine Dreiviertelstunde, weil ich Sätze dreimal bewusst sage, anders betont und daraus das Beste bei mir zusammenschneide. Das heißt, ich kann alles bestimmen und ich kann es lenken. Aber bei euch ist ja im Training, selbst das Training ist ja schon richtig wichtig, weil du willst Leistung zeigen, nicht nur für dich selbst, sondern du musst Leistung zeigen für den Coach. So, und das musst du dann, wenn mein Video live geht, geht ihr aufs, zum Beispiel jetzt nur ein dummer Vergleich, geht ihr aufs Spielfeld, dann geht das Spiel los und du hast keinen Raum für Fehler. Und das finde ich nochmal dann über die Jahre zu vergleichen, absurd, weil mein Raum für Fehler, den habe ich im besten Falle davor im Schnittprogramm, wenn ich alleine sitze, schon, den gibt es nicht eigentlich wirklich. Mhm. Aber bei euch ist es halt, das ist so ein hohes Pensum und ja, eigentlich auch, das habe ich erst vor kurzem verstanden, schon fast Zentimeter Arbeit, dass du da stehst, wo du stehen musst. Also nicht nur das physische im Körper da zu sein, sondern auch im Kopf und dann auf dem besten Level, was es gibt, ist absurd.
Ja, ich glaube, was es verbindet, ist halt der Druck. Also du musst halt performen. Du musst performen in dem Moment, wenn der Moment kommt. Du hast dein Training, um dich vorzubereiten. Du machst die Wiederholungen und sowas. Aber wenn es zählt, dann zählt. Ist vielleicht bei dir eher so eine Sache, wenn du halt in den Livestreams sitzt, wo du ja auch abliefern musst. Ich weiß nicht, wie viel machst du auch so Live-Events? Ist das bei euch auch eine Sache in Deutschland, oder?
Also ich glaube, ich wäre zum Beispiel jetzt nicht der geeignete Gast für einen Livestreamer. So, es ist schon wirklich, also ich muss jetzt zum Beispiel momentan, weil so viel ansteht, ich kann nicht alles packen, muss ich irgendwo halt was drücken und das, was ich halt runterdrücke, sind dann die Streams. Mhm. Aber, also wenn ihr euch mal mit einem richtigen Livestreamer unterhaltet, das ist auch Wahnsinn. Also da reden wir wirklich von 6 Tage die Woche am besten live. 8 bis 14 Stunden oder sogar Open End noch mehr. Eventplanung, Leute einladen. Dann müsst ihr noch wissen, Events mit Streamern und YouTubern ist sehr schwierig, weil Streamer und YouTuber zu bekommen, allein schon auf WhatsApp oder ans Telefon, ist die Hölle. ich weiß nicht, wie es im Sport aussieht mit Kollegen, ob da so mehr Verlass ist, ob die Leute quasi besser erreichbar sind. Aber Streamer und YouTuber sind meistens extrem schlecht erreichbar.
Also Marc lacht, weil ich bin auch teilweise schlecht erreichbar. Ich bin von uns beiden wahrscheinlich eher so der. Aber im Football ist dann eher so, dass du halt, wenn du dich mit Jungs verabredest, die Jungs kommen 15 Minuten zu spät. Das ist so,
das ist so die Standard. Yeah, aber sie kommen.
Sie kommen. Wenn wir uns treffen irgendwo zum Routenlaufen und sowas, die werden kommen. Es kann halt nur sein, dass du ein bisschen später anfängst oder sowas. Ja, du hast ein anderes Klientel natürlich dann. Vielleicht nochmal zurück zu der Drucksache. Wie gehst du damit um, dass du so auf, also praktisch auf Knopfdruck ja kreativ sein musst? Also du musst, wenn du, oder nicht musst, du kannst dein Content planen für nächste Phase, hey, du weißt, du musst diese Videos überlegen und dann filmst du das Ding ab, lädst es hoch, aber du kannst ja nicht mehr kontrollieren, ob das ankommt bei den Leuten oder nicht. Wie ist da der Performance-Druck, dass du dass du auch wirklich was raushaust, was zündet.
Ja, das ist der größte Vorteil, vielleicht auch das Allerwichtigste, dass man schon merkt, humortechnisch, wo man am meisten Anklang findet mit der Community. Natürlich muss man vielleicht auch manche Dinge so herausfordern und testen, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht der beste Tester, weil ich, keine Ahnung, ich lade seit 10 Jahren Sascha liest Kommentare hoch, also da teste ich gar nichts. Ich ziehe es einfach durch und lese immer noch Kommentare. Aber so der größte, ich glaube, ich teile mir das alles relativ auf. Also wenn ich zum Beispiel ein Video drehen gehe, im Auto schon auf der Fahrt hin, in Stuttgart jetzt noch gesprochen, in Hamburg, ich wohne jetzt ja in Hamburg, ist noch was anderes, aber als ich noch in Stuttgart gelebt habe, habe ich es meistens so gemacht, schon auf dem Weg zu meinen Eltern, im Keller drehe ich ja die Videos, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich was sagen kann oder vielleicht was passiert ist, wo ich weiß, da ist ein witziger Clip, auf dem ich enden kann. Mhm. Also ich habe überlegt, mit was beende ich eigentlich einen Satz, weil ich habe vielleicht die Idee, wie ich das abrunden kann, damit ich dann irgendwas, einen Clip einbaue und dann geht der nächste Satz weiter. Das ist sehr angenehm für einen Zuschauer, weil das so auch unterbewusst wie einfach ein guter Abschluss nochmal ist mit dem witzigen Clip. Und dann habe ich gedreht und wusste schon ein paar Sätze, habe aber noch ein paar Sätze einfach hinzugefügt, habe dann, wie gesagt, Dinge dreimal gesagt, bin dann nach Hause gefahren. Auf dem Weg nach Hause habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wo ich was reinschneide, nachdem ich es jetzt schon gesagt habe. Und dann ist, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann, ein ziemlich freier Kopf beim Schneiden und im Kreativprozess. So, natürlich hast du manchmal Blockaden auch, aber eigentlich so die Freiheit im Kopf zu haben, sodass du immer wie jetzt keinen Tunnelblick hast, wenn du nach einem Clip suchst oder nach irgendeiner bestimmten Sache halt, was du reinschneiden willst, sondern ja, einfach das Große und Ganze siehst. Es ist jetzt aus meiner Sicht schwierig zu beschreiben, weil ich das schon so lange mache. Vielleicht habt ihr auch irgendeinen geilen Vergleich, weil ich tue mir echt schwer gerade damit. Aber es ist so, als ob, wenn ich daran denke, schon so 5 Sekunden später eine Antwort da einfach ist.
Ja, also du, ist einfach eine Antwort du siehst das gesamte Video praktisch schon vor deinem inneren Auge und kannst sozusagen diese Kurve spannen, schon während du filmst, während du schneidest. Während du vielleicht auch schon mit der Idee fürs Video in deinem Kopf darüber nachdenkst.
Voll.
Das ist sehr spannend. Also ich finde es halt praktisch eine One-Man-Show. Also was im Fernsehen, keine Ahnung, ein Comedy aus irgendwie 8 Leuten macht, wo du hast den Schreiber, du hast den Filmer, du hast das Vor-der-Kamera-Talent und die ganzen Leute bauen das irgendwie als Gruppe zusammen, kommt ja bei dir sehr viel irgendwie von einer Person. Mhm. Wie viel Zeit steckst du da in die Planung rein? Wie viel ist spontan? Wie läuft da der Prozess für so ein Video ab?
Boah, also wenn jemand zu mir sagt, du bist so eine One-Man-Show, überhaupt nicht. Wirklich,
du hast
Spaß.
Ein Team hinter dir, ne?
Nee, Luca bereitet ja vor. Also ich rede jetzt noch, also wenn ich jetzt auch über Zukunfts-YouTube oder jetzt Gegenwart-YouTube sprechen würde, wird es auch anders klingen, aber so aus der Vergangenheit gesprochen, ohne meine Community wäre ich nichts. Ich bin selber nicht der Lustigste. So, ich bin nicht so ein Entertainer wie zum Beispiel Nico, Inscope 21, Lazzo. Die Einsendungen von denen waren so krass, dass das reine Vorlesen schon gereicht hat. Selbst heute ist es so, dass Leute was einsenden, was so skurril ist, dass ich nur halt wissen muss, wie beende ich den Satz, wie reagiere ich drauf. Ich bin ein relativ normaler Typ. Ich glaube, das heißt, dass die meisten auch schon mal das so checken, wie ich was sag oder meine Meinung auch vielleicht im besten Falle vertreten. Sodass ohne meine Community wäre damals das nicht so passiert. Auf gar keinen Fall. Selbst jetzt nicht. Ich mache einen Aufruf und es ist absurd. Ich habe mal nachgeguckt, ich mache einen Aufruf und ich habe eine Mail. Das heißt, die Leute können ihre Einsendungen, ein Bild an eine Mail senden und da kommen halt 200-300 Bilder rein. Und im Video sind vielleicht 8. So, das heißt, von 300 8 richtig krasse zu finden, ist nicht schwierig. Das heißt, ohne die Community nichts. Also wäre es ganz anders.
Ja, also es ist über die Jahre sozusagen, ja, erstmal Shoutout an die Community.
Immer Shoutout an die Community geben, Mann.
Ja. Nee, Mann, aber das heißt, über die Jahre hat sich halt so wie eine Relationship halt aufgebaut zwischen dir und den Leuten, die deine Videos schauen, die natürlich in beide Richtungen geht. Ja, die senden dir das Material, was du brauchst. Gleichzeitig musst du die Arbeit reinstecken, um denen die Videos zu liefern, die sie sehen wollen.
Voll. Und ich will euch auch nicht zu viel damit zutexten, aber jetzt zum Beispiel das Spannende ist, jetzt Gegenwart, YouTube und Zukunft, und vielleicht hilft es auch jemandem draußen, der ja an Social Media interessiert ist. Ja. Jetzt mittlerweile ist es eher so, dass man sich Gedanken macht, was ist ein spannender Titel und wie wäre das Thumbnail dazu, und darum dreht man quasi das Video oder kreiert es. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch schon in der Podcast-Welt angekommen ist. Ich glaube, eigentlich labert man ja meistens so los und guckt einfach, was man daraus für einen Titel macht. Ja. Aber eigentlich ist es ein interessanter Gedanke, dass man echt Zeit investiert in die Sache zuvor und guckt, okay, was interessiert wirklich Leute? Was ist ein krasser Titel? Und dazu machen wir den Rest. Weil so zum Beispiel arbeite ich jetzt auf dem Kanal Sascha Hellinger. Also ich habe ein Thumbnail, ein Konzept, jemanden, weil das ist jetzt schon ein richtiges Team, den ich dafür bezahle, der schon ein Konzept schickt. Das heißt, wir wissen, wie das Thumbnail schon grob aussieht und wie das fotografiert werden muss. Mm. Ich habe im besten Fall schon den Titel davor und dann drehe ich das Video erst.
Wow, das ist halt richtiger Plan. Das heißt, du fängst an mit dem Kern, was ist das Erste, was die Leute sehen werden da davon, und was möchten die Leute sehen, und dann tust du das Ganze, den ganzen Rest drumherum. Und wie groß ist das Team da dahinter? Wie viele Leute sind da bei dir mit involviert?
Also wir haben einen, der heißt Yannick, Kameramann und Cutter, bei dem ist Land unter. Der muss so viel momentan machen, das ist Wahnsinn, aber wir suchen schon nach einer Auslastung. Management, Luis, der die Thumbnails macht. Ja, also es sind jetzt nicht wenige. So, ich weiß aber auch nicht, wie ist es denn bei euch? So, weil ich habe ja auch einen Podcast mit Max und Flo. Mhm. Da reden wir einfach so drauf los, was die Woche passiert ist. So, wie macht ihr das?
Ja, also ja, wir haben hier Game Changers, siehst du das Team, wir haben uns beide, und du kennst mal Cousin Philipp noch im Background ein bisschen, und das ist auch das. Natürlich, wie gesagt, die Community ist ein Riesenhilfe. Bei uns war jetzt das frischeste Thema ist Merch. Wir haben es endlich geschafft, diese T-Shirts zu machen, nachdem uns Leute wirklich darum gebeten haben für Monate und Jahre und sowas. Und ansonsten versuchen wir eben Piece by Piece den Leuten Folgen zu liefern mit interessantem Stuff, mit verschiedenen Leuten und über Football zu reden, wo wir halt die Experten darin sind.
Auf jeden Fall. So, so krass. Marc, wieder eine Frage, weil wir kennen uns ja doch überhaupt nicht. Wir kennen uns ja zum ersten Mal. Ja. Aber du hast 7 Jahre auch NFL. Du siehst erstmal so aus, als ob du noch aktiv spielen könntest. Also, du siehst wahnsinnig jung aus, ohne Spaß. Also das ist krass. Ach, dann musst du ja auch frisch, dann muss deine Zeit frisch gewesen sein, die du jetzt, wo du.
Ja, du weißt, Digga, ich bin tatsächlich schon seit 3 Jahren raus. Ich bin 90er Jahrgang. Ich bin auch ein paar Jahre älter als ihr.
Warte mal.
Der Boy ist
wie
old.
Alt bist du?
Ich bin 35.
Okay, das sieht nicht danach aus.
Yes, Digga, ich habe 3 Kinder. Seit 7 Jahren verheiratet, alles. Ich schwör's dir, Mann. Ich bin ein Suburban Dad hier in den USA.
Okay.
Aber danke dir, Bruder. Frischer Haircut, Haut schön gemacht, dann auf einmal shaved es nochmal 5 Jahre runter.
Wo lebst du jetzt in den USA?
Wir sind in North Dallas, also in der groben Dallas Area in Texas.
Ja, okay, dann trennt euch ja gar nicht mehr.
Der war zu Besuch. Der hat einen Roadtrip von Nashville jetzt nach Houston runtergemacht, und dann waren sie hier jetzt, letzte Woche waren sie hier für ein paar Stunden.
Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, Roadtrips in den USA, wenn du das nächste Mal wieder da bist, ich kann dir ein paar Bundesstaaten sagen, durch die du nicht durchfahren willst. Ganz oben auf der Liste Arkansas. Bruder, wir sind da in der Nacht durchgefahren, einmal getankt. Ich habe Sachen gesehen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, Bro. Also wirklich Crackheads in jeder Farbe, Shapes and Forms, Biker, Gangs, alles Mögliche. Bleib bloß so weg von Arkansas, Bro. Das ist USA ist ein weites Land, und nicht alle Teile von den USA sind fertig besiedelt.
Bei weitem nicht. Das ist ja.
Oh ja, das egal. Ich bin in Wyoming zur Schule gegangen, ne? Meine Frau kommt aus Wyoming. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der Bundesstaat Wyoming.
Doch, so, also mir sagt's was.
Oben, ja.
Ja, ja.
Oben,
genau, also nördlich über Colorado. Der Bundesstaat Wyoming ist 1,5 Mal so groß wie Deutschland. Hat 500.000 Einwohner. Der komplette Staat.
Das ist so
wir reden von nichts, von einfach Paris, über hunderte von Meilen, nichts und dann immer mal wieder so ein kleines Kuhdorf von irgendwie 20.000, 30.000 Leuten.
Das ist, ja, alles anders, das ist
alles anders. Das, aber wunderschön, wunderschön. Ich bin ja dort zur Schule gegangen und wenn du Naturliebhaber bist und Berge magst und Fischen und einfach schöne Landschaft, richtig geil.
Das ist so, das ist absurd, weil in der Schule, du hast keine Relation dafür. Es gibt eine Internetseite, da kannst du Länder vergleichen und die übereinander schieben. Und da bekommst du das erste Mal das Gefühl für eine Größe. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, als ich in Houston dann war. Und zum Beispiel, wenn du jetzt Fußballer bist oder irgend, sagen wir mal, ja doch, Fußballer ist ja der beliebteste Sport in Deutschland. Und du spielst in München, dann kannst du aber trotzdem noch in andere große Städte mal fahren, so mit dem Auto. Klar. Du hast es nicht weit, weißt du? Aber in USA zoome ich so oft rein und dann ist da nur diese eine Stadt. Und du zoomst raus und da ist nichts. Da ist keine andere große Stadt, die für dich so spannend wäre, die in der Nähe ist. Und das frage ich mich auch für euch. Also euer Leben, klar, auch wegen dem Training gebunden, findet ja nur in dieser einen Stadt statt. Und du reist halt zu spielen, das war's.
Ja, also als NFL-Spieler hast du dann ein bisschen den Luxus, weil viele Jungs in der Offseason nicht in der Stadt leben, in der sie spielen. Oder auch nicht da trainieren. Das heißt, so jemand wie ich bin immer in der Offseason unten in Florida gewesen, Südflorida, habe da trainiert, war dann während der Season in der Stadt, wo ich gespielt habe. Diese Offseason war ich in Nashville, bin jetzt hier unten in Houston. Das heißt, da kriegst du ein bisschen beides mit, aber wenn du erstmal in der Stadt bist, wenn die Season anfängt, dann siehst du nicht mehr arg viel, außer der City.
Ich finde es geil, du sagst so, ja, die Off-Season, du nennst es so, als ob die Saison super kurz ist. So, die Saison ist ja an sich nicht kurz. Ich meine, wann beginnen die Playoffs?
Playoffs ist so Anfang Januar immer.
Ja, das heißt auf jeden Fall, du hast schon mal, wie viele Monate? Vier volle Monate kann es sein, reguläre Saison?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, September bis Ende Januar oder Anfang Januar normalerweise.
Ja, das heißt auf jeden Fall 4 Monate, in denen du, und du spielst ja für die Playoffs, du rechnest ja nicht nur mit 4, in denen du auf jeden Fall nur in dieser Stadt bist, außerhalb
der Fußball. Ja, dann hast du ja Camp davor noch für 4 bis 6 Wochen. Also du bist so, ich meine, Jakob geht jetzt in der nächsten Woche nach Houston, dann bist du von, was, Ende Juli bis Ende des Jahres bist du mindestens dort.
Ja, also unser Strength Coach hat es heute gesagt. Das Ziel ist natürlich jedes Jahr die Championship. 29 Wochen. 29 Wochen Arbeit reinstecken. 29
Wochen, ja.
Ja, beginnend nächste Woche. Und dann 29 Wochen bis zum großen Spiel.
Das ist Super Bowl, ja, genau. Ja.
Und dann, gut, dann hast du noch 9 Wochen in der. Also, was ist denn? 29 plus 9?
Das sind 35.
Was? 29 plus 9?
29 plus 9, ja. Das sind,
du hast 38.
38. Das heißt, du tust 38 Wochen aus 52 Wochen hast du Programm mit der Mannschaft. Das heißt, aber gut, diese restlichen Wochen, da musst du halt auch schauen, dass du da wirklich ein bisschen wegkommst davon. Ich bin da nicht so gut drin gewesen. Marc ist immer ein großer Fan so von, boah, du musst auch abschalten können und sowas. Was ist dein Ding, was du machst, um so ein bisschen aus der YouTube-Welt, wenn du einen Schritt zurück brauchst oder sowas?
Genau, wie viele Wochen hast du im Jahr frei? Lass da mal reinsteigen.
Boah. Also ich kann nicht bei mir selber Urlaub einwerfen. Deswegen, ich habe nicht so Urlaubs, ich habe nicht eine Anzahl an Urlaubswochen. Ich kann es voll schlecht einschätzen, wenn ich würde sagen, also so 3 Wochen. Also, okay.
Also was
sagen wir mal, nicht 21 ist, ne? Tage auf jeden Fall.
Ja. Achtest du auch darauf, dass du dann sagst, hey, gut, die 21 Tage nehme ich am Stück oder sowas, da sind wir Urlaub, Frau und Kind, oder ist es mehr so übers Jahr?
Das geht gar nicht. Das ist übers Jahr verteilt. Also jetzt zum Beispiel 3 Wochen am Stück weg zu sein, wäre absolut nicht möglich. So, ich war jetzt auf Mauritius und da waren wir, ich glaube, 9 Tage weg und unterwegs. So, und das war dann...
Produzierst du davor, dass du während der Zeit weiterhin posten kannst? Oder ist da wirklich, hey, ich bin jetzt 9 Tage, hört ihr einfach nichts von mir?
Jetzt habe ich auch wieder so früher und heutzutage, früher auf jeden Fall vorproduzieren. Früher war ich wahnsinnig, wahnsinnig bissig darin, dass Videos kommen. Mhm. Und dass ich da einfach, wenn ich verreise, ich produziere auf jeden Fall vor. Mhm. So, jetzt... Seit Jahren ist es so ein bisschen gesünder geworden und ich sage einfach, da kommt nichts. Ja. Aber jetzt habe ich ja den neuen Kanal, Sascha Hellinger.
Ja.
Und da haben wir jetzt, keine Ahnung, wie, da produzieren wir vor. Auch in der USA-Reise waren wir, glaube ich, 7 Tage. Ich habe 6 Videos gedreht. Also die kommen alle noch nach und nach.
Aber das ist ja auch in der Anfangszeit, du musst ja diese Arbeit reinstecken. Dieser Grind am Anfang ist ja so wichtig und dann brauchst du ja, du musst ja konstant bleiben. Du bist jetzt an dem Punkt natürlich, wo du hast einen gewissen Status erreicht, wo du dir mal wahrscheinlich, du kannst es dir leisten, einfach mal Pause zu machen für ein paar Wochen, ohne dass du jetzt Tausende von Followers verlierst oder was, ne?
Ja, also es ist schon, man merkt doll einen Unterschied. Wenn du jetzt einfach doll am Start bist, dann ist es nicht so, dass du Zuschauer verlierst, aber die ganzen Algorithmen von YouTube, von Instagram und von anderen Plattformen sind natürlich wahnsinnig belohnend, wenn du einfach doll am Start bist. Das heißt, zum Beispiel ein Video wird dann nicht mehr angezeigt für jemanden, wenn du schon länger nicht mehr hochgeladen hast, weil der halt in der Zeit andere Interessen aufgebaut hat, wo der Algorithmus sagt, okay, das Video passt eigentlich besser jetzt als das von Sascha. Also ich kann es mir eher leisten, genau das, ich kann es mir eher leisten als andere. Wenn ich jetzt von null auf nochmal starten würde, würde ich zum Beispiel auch nicht Streamer werden wollen, sondern YouTuber. Und da könnte ich es mir nicht leisten, nee. Da müsste ich alles dafür tun.
Da habe ich ein ganz interessant, also ich coache ja meinen Ältesten im Flag Football und einer von seinen Teamkollegen ist Colton Tony. Sein Dad ist Tyler Tony. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Junge mit einem Bart, ist der Frontman von Dude Perfect. Einer der größten YouTube-Channels.
Dude Perfect, diese Trickshot-Guys. Dude Perfect,
klar. Genau, Trickshot-Guys. Also er ist, also und dann habe ich letztens eine echt interessante Konversation mit ihm gehabt, einfach über diesen YouTube, diesen Algorithmus, wo du eben gerade eben erwähnt hast. Und die sind jetzt im Augenblick auf Tour. Und der meint, wir müssen vorproduzieren. Da führt gar kein Weg drum rum, weil wir müssen konstant, die haben, was weiß ich, wie viele Drops die in der Woche haben, die müssen weiterhin ihre Videos droppen, weil das ist einfach, wovon die leben. Das ist einfach, was erwartet wird von denen und sonst würde der Algorithmus die einfach killen, so weißt du.
100.000%. So, und die haben auch nochmal einen ganz anderen Fixkostenapparat und das ist halt auch daran gebunden. So, ich zahle Miete, ich habe einen Geschäftswagen, Essen. Und ne, also das ist zum Beispiel jetzt sehr überschaubar. So, ich habe jetzt Yannick, der noch bezahlt wird. Aber ansonsten ist es nicht so, dass so, weil das ist in der Größe von Dude Perfect, da muss alles laufen. Aber die haben halt auch ein geiles Team, die das wahrscheinlich auch ermöglichen.
Wie viel denkst du über den Algorithmus nach?
Also wenn ich darüber viel nachdenke, also es ist öfter, als ich sollte. Ja, öfter, als ich sollte. Es ist so diese eine Sache, die vielleicht jeder irgendwie in seinem Leben hat, sei es jetzt in der Schule, College, Universität, Job, Arbeit. Es ist, man denkt darüber zu oft nach, weil ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Um das beeinflussen zu können, jetzt aus meiner Perspektive, müsste ich im besten Falle 2 Videos die Woche hochladen, was gar nicht möglich wäre. Und damit würde ich dann auch wieder in einen kompletten Overkill gehen. Yeah. Und es ist so, das Geile ist halt, so YouTuber und Streamer da sein, hat ja auch oft so ein bisschen den Witz, dass man ja eigentlich arbeitslos ist. Man macht nichts. Und es ist auf jeden Fall in meinem Leben schon so gewesen, dass ich das doll ausgenutzt habe, dass ich jetzt einfach nicht so viel machen muss. Ja. So auch als ich das Jahr Pause hatte, hatte ich keine 40-Stunden-Woche. So, aber im Vergleich zu jetzt gerade bin ich alles andere als arbeitslos. So, ich bin so gestresst, dass ich auch eine kurze Zündschnur habe, was ich heute festgestellt habe, was mich auch ein bisschen vor mich selber erschrocken hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Moment vor kurzem hattet oder in eurem Leben, dass ihr euch dachtet, Alter, so, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Also gerade ist eher zu viel.
Too much, ja. Wie gehst du mit der wahrscheinlich ja, nicht so schönen Seite von diesem öffentlichen Leben um? So die Kritik, Hate, negative Kommentare und sowas. Kommt sowas bei dir überhaupt noch auf dem Radar an oder wie hat sich dein Umgang damit über die Jahre verändert?
Ey, das ist auch, du stellst, also weißt du, ich, wenn ich mich selber erklären müsste, in dem Bereich bin ich auch so ein bisschen wie ein Schatten. So, ich falle nicht doll auf, ich ecke nicht an. So, ich rede, bei mir geht es nur um Unterhaltung. Wenn ich Mist baue, dann entschuldige ich mich dafür im nächsten Moment. Und ich habe keinen so krassen Dickkopf, dass ich immer zu dem, was ich sage, immer voll stehen muss. Das heißt, ich ruder auch gerne zurück, einfach wenn ich, ja, wenn was drüber war oder nicht geht. Sodass da gar nicht so viel über die Jahre entstanden ist. Ich habe auch wahnsinnig coole Leute, so, die mich kennen. Ich habe keinen Stress. So, wenn mich Leute erkennen, rufen die meistens rüber, yo, Sascha, was geht? So, yo, was geht ab? Und dann war es das schon. Ja. So, das nice. In den Bereichen, und das fühlt ihr wahrscheinlich auch, wo es halt am schwierigsten ist, ist dann das Nachtleben gewesen, wenn halt einer über seinen Durst getrunken hat und anfängt, dich halt zu beleidigen. So, und der würde das halt nüchtern niemals machen, aber es ist halt, yo, Samstag auf Sonntag, 2 Uhr nachts vor dem Club, er sieht mich, und dann ist halt sein erster Gedanke, yo, so, du Wichser, ne, oder beleidigt halt meine Mutter oder so. Ja, okay, aber es...
Das trauen sich auch bei Footballspielern, glaube ich, da nicht so viele, sage ich dir ganz ehrlich.
Also, ja, okay, stimmt.
Da haben wir den Bonus ein bisschen. Ich glaube, das trauen sich bei dir vielleicht ein bisschen mehr als bei
Ja, das Mark. Stimmt. Naja, aber ich bin ja auch gut gebaut, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Videofolge ist für die Leute, die vielleicht nur meine Stimme gerade hören, weil die im Auto sitzen, zum Einschlafen das hören. Ich bin 1,87 riesig. Ich wieg so um die 69 Kilo und das ist halt reine Muskelmasse.
Reine Muskelmasse.
Der ist gut, Mann. Ja, ein Killer, Mann. Sascha will sich nicht anlegen, Mann.
Was waren in deiner Karriere bis jetzt so vielleicht deine Highlights, so die wirklich schönen Momente, die durch dieses unkonventionelle Leben, das du erlebst, entstanden sind?
Oh, also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zu einem finanziell mir nicht Gedanken machen zu müssen wegen Miete und Co. ist schon mal, und ich glaube, das spreche für viele, ein wahnsinniger Segen. Fixkosten, sich darüber nicht verrückt zu machen, macht deinen Kopf schon mal wahnsinnig frei. So wirklich wahnsinnig frei. Es ist einfach wirklich in deinem Kopf verändert sich schon mal was. Du machst dir dann nur noch Gedanken so mäßig über die, was dich nach vorne bringt. Mhm. Ja, und das beschleunigt vieles so und auch Denkweisen. Dann glaube ich, ist es ja viel familiär gewesen oder auch YouTube-technisch hatte ich dann ein Format, da konnte ich mit meinem Bruder mal ein Video drehen und das ist, ich mache YouTube, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt 9 Jahre und noch nie hat man meinen Bruder gesehen und dann lässt es halt ein Video zu und ein Format, dann ist mein Bruder auf einmal da, was halt absurd ist. Oder jetzt mit meinem Vater ein Video. Ne, es sind so viele Dinge aber drumherum, die noch viel krasser sind, mit Freundschaften, wahnsinnig viel Lachen auch zu einer gewissen Zeit auf YouTube, wo du einfach nur Spaß hast und du verdienst halt Geld mit Spaß haben. Natürlich lache ich jetzt nicht im Schnittprogramm, aber ich glaube, man kann sich darunter gut was vorstellen.
Vielleicht von der Seite weg, wenn du nicht YouTuber wärst, was würdest du heute machen?
Ja, und ich sage, die Frage könnt ihr, Marc, fang du mal bitte an. Wenn du damals nicht in der NFL gewesen wärst.
Digga, das war Plan A, das war der einzige Plan, den ich hatte, ganz ehrlich. Was hätte ich gemacht?
Du hättest safe in Deutschland, wärst du nicht in die USA gegangen.
Wenn ich nicht mal USA gewesen,
wenn du am College wärst und danach nach dem College fertig.
Also ganz ehrlich, was mein Plan vor Football war, weil zu unserem Punkt, den wir ganz am Anfang in der Episode angesprochen haben, so mit dem Plan und auf NFL hinarbeiten, das war nicht mal auf meinem Radar, ganz ehrlich. Ich habe nicht gecheckt, wie gut ich eigentlich im Football bin, bis es soweit war, wirklich, bis NFL krass. Wirklich realistisch war. Aber nee, ganz normal, ich hab einen afrikanischen Papa, ey, da ist Uni, Alter, guten Job, das ist so, was du machst. Also ich hätte wahrscheinlich BWL studiert, ganz ehrlich, so Business, das wäre wahrscheinlich mein Werdegang gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Bro, ich weiß nicht, ich hatte große Aspirationen, als ich am College war, wollte ich Medizin studieren, davor war ich so in der mehr so Gestaltungs- und Medientechnik und sowas und wäre vielleicht irgendwie Architektur wollte ich mal machen, Graphic Design, sowas in die Richtung, aber eher, also das sage ich jetzt mal so, das wäre vielleicht coole Ziel gewesen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich irgendwie als Personal Trainer oder sowas. Ja, Personal Trainer bei Easy Sports.
Hättest du, glaubst du, hättest in Deutschland ein Medizinstudium durchziehen können?
Ja, hätte ich meinen Fuß in die Tür gepackt. Mein Abi war nicht gut genug. Ja, deswegen habe ich hab versucht, meine US-Zeit so als Wartezeit anrechnen zu lassen und sowas. Und dann aber gerade, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, haben die irgendwie gesagt, dass es Wartezeit nicht mehr gibt oder du musst jetzt so einen Test machen oder sowas.
Okay.
Das war ein ganzes Ding. Ja, aber ich glaube, das ist ja das Lustige im Leben, so dass du, wir können so darüber philosophieren, was wir gemacht hätten, aber also, wir sind, glaube ich, alle da gelandet, wo wir landen mussten und was auch wirklich die einzige Möglichkeit gewesen wäre, weil so Sascha, ich glaube, so, du könntest jetzt auch nicht unbedingt super vorstellen, zurück in die Matrix zu gehen oder zurück in einen Bürojob und dafür jemand anderen irgendwie 40-Stunden-Wochen zu liefern, wenn nachdem du jetzt gerade vor allem auch dieses freiere Arbeiten, diese freie Welt so gespürt hast.
Ja, bei mir ist die Antwort eine Katastrophe. Ich habe in meinem Leben mit 16 angefangen oder so, Ende 16, eineinhalb Jahre mal an der Kauflandkasse zu arbeiten. Und da war ich recht lange. Dann habe ich ja alibimäßig angefangen zu studieren. Habe das aber abgebrochen, weil ich habe pünktlich mit dem Studium YouTube begonnen.
Nice.
Ich habe auch Maschinenbau studiert, damit ich, damit meine Großeltern beruhigt sind auch. was eine komplette Katastrophe war. Ich saß wirklich in den ersten zwei Wochen in den Studiengängen. Ich habe systematisch rausstreichen können, wo ich nicht mehr hingehe. Experimentalphysik. Ich saß drin, ich war am Ende. Mathematik auch. Ich war durch. Ich war so...
Mathematik.
Das war höhere Mathematik.
Wie heißt dieser
Teddy.
Teddy, Mathematik, dieses Mathematik.
Ja, deswegen.
Teddy ist so geil, Schararama.
Meinen größten Respekt habe ich zum Beispiel, aus riesen Respekt habe ich von meiner Schwester. Ich rede wirklich von Realschule, Gymnasium, Bachelor, Master, jetzt so dann den Master auch in der Finanzwelt, jetzt bei Ernst & Young, was so mäßig Steuerprüfungen, jetzt dann Steuerberaterin, jetzt macht sie die Wirtschaftsprüferin. Ich rede hier von dem Prozess des Lernens ab 16. Ich glaube, mit 16 machst du die Realschule.
Ja,
krass. Meistens seit 16, und das heißt, sie ist jetzt 32, die Hälfte ihres Lebens hat sie nur mit Lernen verbracht. Und der Gedanke ist so krass. Also ich habe am meisten Respekt davor, weil sie sagt auch zum Beispiel, ja, ich habe Respekt eher vor dem, was du machst, aber ich verdiene mein Geld meistens mit Kreativität. So, aber das ist wirklich Geld verdienen mit Lernen und einfach in dem Bereich auf den Punkt genau sein. Und das finde ich so krass. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich könnte nicht sagen, dass ich Wirtschaft studiere, also dass ich in Wirtschaft zum Beispiel gegangen wäre, weil ich sehe schon, was es heißt. Auf gar keinen Fall. Das heißt, meine Antwort wäre höchstwahrscheinlich wieder an der Kasse sitzen.
Ja, wie war das eigentlich? Wie ist es angekommen bei der Familie, als du gesagt hast, hey, Studium, ich breche das Ding jetzt ab, ich will Vollzeit-Content-Creator werden?
Also, ich darf mich nicht beschweren. Meine Eltern haben das super supported. Es fängt wahrscheinlich schon bei Eltern an, die sagen, nicht in unserem Haushalt. Meine Eltern hatten gar nichts dagegen, dass ich unten im Keller rumschreie. Ich habe wirklich mit Nico zum Teil rumgeschrien. Im Winter waren die Schildkröten bei uns im Keller, im Winterschlaf im Kühlschrank. Das heißt, im Winter durften wir nicht so laut schreien, weil sonst meine Schwester runterkam und meinte, nicht so doll schreien, die Schildkröten schlafen. Das war so das Einzige, auf was wir achten mussten. Aber ansonsten, ich glaube, denen war es schon wichtig, dass es Hand und Fuß hat. So, ich glaube, die wären aber auch okay gewesen, wäre es nur eine Phase gewesen. Aber es gab einen Moment, ich glaube, da waren sie dann, das hat sie am meisten beruhigt, und es war, als die Stuttgarter Nachrichten über Nico und mich einen Artikel hatte.
Das ist, Marc, bei uns im Süden, das ist so das Stamp of Approval. Wenn du den Stuttgarter Nachrichtenartikel bekommst, so, dann sieht auch deine ganze Verwandtschaft, die nicht checkt, was du machst, so, der ist ja in der Stuttgarter Zeitung, ja klar. Das war bei mir auch so, als ich zuerst mal irgendwie im Sportabteil dann drin stand, so dann auf einmal.
Du warst auch schon drin, ja?
Ja, die ganze Familie. Okay. So, der das Jakob, der ist ein Stuttgarter Nachrichten, da ist er drin gewesen.
Ja, geil.
Sehr geil. Bei uns ist das die Fränkische Landeszeitung, heißt die bei uns.
Nice.
Wo ich auch schon ein paar Mal drin war. Ja. Das ist, unser Stamp of Approval. Ja,
das ist wirklich wie ein Stempel.
Schau mal, in diesem Mediengame, in dem du drin bist, da gibt es ja so viele Sachen, die dich in verschiedene Richtungen ziehen. Du hast immer im Hintergrund schwingt, dass du natürlich irgendwie was verkaufst oder dich selber verkaufst, aber gleichzeitig willst du natürlich auch Value geben an die Leute und kreativ sein. Wie hast du es da über die Jahre geschafft, dir selber weiter treu zu bleiben und den Werten, die du hast.
Gute Freunde. Das ist, ich glaube, der Freundeskreis entscheidet darüber alles. So, ich bin der festen Überzeugung, dass du als Elternteil bis zu einem gewissen Alter halt volle Verantwortung hast. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter, so mit 16, 17, ist es schon schwierig, dass die Eltern dich jetzt weiterhin schleifen, so gesprochen, wenn man es überhaupt sagen kann. Sondern da ist auch viel der Freundeskreis verantwortlich für, wie du deine nächsten Jahre verbringst und wie du dich ausrichtest. Und vielleicht auch, wie du denkst. Und bei mir war der Freundeskreis halt unfassbar stark.
Bist du da, also das ging jetzt krass, aber bist du da strategisch rangegangen, so wie, hey, show me your friends, I'll show you your future und wie diese ganzen Business-Alphas immer preachen, so sei mit Wölfen, dann wirst du selber zum Wolf, oder ist es überhaupt einfach so, hey, das sind die Jungs, mit denen du halt irgendwie zusammen gelandet bist und
überhaupt nicht.
Die hammeln dich halt, wenn es sein muss.
Ja, also da kam auch nicht jemand dazu, so war schon wirklich sehr lang, auch bevor ich YouTube gemacht habe, der Freundeskreis. Wenn jemand, das macht es auch manchmal dann schwierig, wenn man neue Leute kennenlernt, weil du merkst halt so, diesen Tiefgang wirst du halt höchstwahrscheinlich nicht so erreichen wie mit den Freunden. Ja. Und ich will nicht sagen, dass wir uns gegenüber anderen Leuten so verschlossen haben, aber wir wussten halt, wir sind als Freunde so stark und können uns alles sagen, sodass da jetzt, das war es eigentlich so. Das waren ja auch die Jungs, die zu mir gesagt haben, ey, du machst zu viel, so, wir sehen dich gar nicht mehr. So, wir schreiben dir, aber du kommst nicht raus, weil du am PC sein musst.
Das ist big. Also ich habe auch noch tatsächlich dieselbe irgendwie Gruppe an Freunden seit der 6. Klasse. Und das sind tatsächlich auch die ersten Leute, die dann sagen, Bro, du gehst gerade in irgendwie eine komische Richtung, so, weißt du, die dich ein bisschen wieder auf eine gerade Spur bringen kann, Mann. Das ist sehr big.
Voll. Ey, ich glaube, das ist auch ein geiler Vergleich, so meine ich. Auch wenn ich finde, dass nochmal das, was ihr macht oder gemacht habt, nochmal doll, also viel krasser ist, meiner Meinung nach. Du hast in beiden Bereichen Leute, die bekannt werden und Geld verdienen. Und ich glaube, wenn du da nicht ein gutes Umfeld um dich herum hast, rutschst du eher zu Leuten, die auch gerne über die Stränge schlagen, weil das möglich ist. So, du zahlst auf einmal nicht mehr Eintritt vielleicht in den Club, du zahlst nicht mehr für Alkohol, viele Events für YouTuber und Streamer, kannst du so viel trinken, wie du willst. Ne? Also der Barkeeper sagt nicht, nee, das ist jetzt schon dein Dritter, sondern der macht ihn einfach, sodass du auch ganz easy abrutschen kannst. Und das finde ich, das ist ja das, was beide Seiten von uns auch haben. Du hast halt Leute, die einfach abgerutscht sind, sei es Drogen, sei es Alkohol, und dann hast du Wochen, Monate später halt das Ergebnis davon.
Abgesehen von deinen Freunden, wer würdest du sagen, ist die Person, die den größten Einfluss auf dich hatte?
Oder kann auch meine Schwester. Ohne meine Schwester würde ich hier nicht sitzen. Meine Schwester macht so viel. Ich könnte mit beiden Händen abzählen, wie viele Videos ich im Keller gedreht habe, bei der meine Schwester nicht hinter der Kamera stand. Das kommt ganz selten vor. In den ganzen Jahren, dass meine Schwester nicht hinter der Kamera stand, ich strukturiere alles am besten danach, dass sie da ist. Einfach nur, weil ich nie gelernt habe, alleine mit der Kamera im Raum zu reden. Und meine Schwester ist halt nochmal, was Deutsch betrifft, deutlich, sie liest viel, sie kann viel besser Grammatik als ich, sodass halt es auch gut tut, jemanden da zu haben, der halt einfach vielleicht auch dich korrigiert, wenn dein Satz jetzt nicht gut war. So, nicht jeder Satz von mir im Video ist perfekt trotzdem, aber es ist schon mal nochmal ein Unterschied. Das heißt, ohne meine Schwester wäre ich auch überhaupt nicht da, wo ich bin. Allein steuertechnisch, sie hat so viel auch für meine Steuern gemacht. Wahnsinn.
Ganz ehrlich, Supportsystem.
Steuern in Deutschland sind kein Joke, Bro. Du verstehst es nicht. Hier in den USA, die IRS ist krass, aber deutsche Steuern, du brauchst ja nochmal ein ganz anderes Level an Papierkram. Ja? Bro, das macht gar keinen Sinn.
Ich habe keine deutsche Steuern gemacht.
Marc, du brauchst wirklich, in Deutschland will die richtigen, originalen Papiere sehen von allem. So jedes Receipt ausgedruckt auf Papier.
Ja?
Das kann nicht irgendwie einfach nur eine Transaction in deinem Bankaccount oder sowas sein. Ja,
ich schicke Bankaccount durch, ich schreibe alles. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber alles. Ist ein bisschen easier auf jeden Fall.
Über die Bank in Turks and Caicos.
Genau.
Anyway. Vielleicht noch eine Frage von mir und dann hat Marc noch eine Runde an schnellen Fragen. Was ist deiner Meinung nach, wir mal ein bisschen gesellschaftskritisch hier, was ist deiner Meinung nach die größte Lüge der heutigen Zeit? Die größte Falle, auf die Leute reinfallen, wenn es um so Social Media, Medien, alles Mögliche geht?
Die Denkweise zu glauben, dass, ja, ich glaube aber, das haben schon viele gelernt, so weil sehr viel auch die letzten Jahre passiert ist, aber egal, wer YouTube macht, egal, wer Streamer ist, so, das ist ein Mensch, wenn der offline ist, passieren Dinge, also du kannst nicht jemanden, es wäre gesund, nicht jemanden zu krass zu feiern. Wenn du jemanden magst vom Humor und allem, ist es gut, aber ein gewisser Abstand zu Social Media ist wichtig. Das heißt auch ein gewisser Abstand einfach vielleicht zu einer Persönlichkeit. Und ich sage nicht, dass du jemanden nicht verfolgen sollst. Es gibt immer Sachen, die, also, wie sage ich das? Also, es gibt immer eine Facette noch hinter der Online-Welt.
Klar. Ja, das ist
so. Und das muss man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Also, alles, was geil ist, online, Video, Streams und Co., das ist schon auch so gemacht, dass es geil ist, ne? Und halt im Hintergrund passieren dann auch ab und zu Dinge oder ja, sind Menschen auch einfach nur Menschen.
Ja, du siehst halt ein Highlight-Reel meistens.
Das ist Highlight-Reel, absolut.
Die beste Version von irgendwas, eine geschnittene Version oder die lustigste Version von was.
Ja.
Und vielleicht war es nicht ganz so lustig in echt. Ja, so, das ist real. Das ist halt diese, ich habe das vor kurzem erst gelernt, das Wort dafür, parasoziale Relationship. Der Fakt, dass Leute halt eine Beziehung mit dir haben, weil sie dich jetzt schon seit 10 Jahren oder sowas verfolgen, deine ganzen Videos, sich an alles erinnern, was du gesagt hast. Du hast hier gesagt, ich mag das, ich mag dies. Die wissen das alles über dich, aber du weißt ja fast gar nichts über diese Leute. Ja? Das heißt, Leute draußen kennen dich viel besser, als du sie kennst. Und das kann ein bisschen tricky sein, das zu navigieren.
Voll. Das Gute ist, ich werde nicht angehimmelt, so. Das ist alles sehr gesund noch bei mir, aber ich habe halt Kontakte oder Freunde, die in der Branche sind, wo ich weiß, die werden auf jeden Fall angehimmelt. So, und das ist halt, also das wünsche ich eigentlich niemandem, weil man kann nicht perfekt sein. Das heißt eigentlich, dass in der Realität die Erwartung dann immer nicht eintritt, wenn du die Person auch siehst und Enttäuschungen finden statt oder ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist halt so viel auch aufgesetzt oder ja, über Instagram brauche ich ja gar nicht anfangen, ne? Wo sich Leute auch was mieten, um das dann zu posten, damit es aussieht, als ob das deren Besitz ist. Ja, es ist immer gut, also eher so mein Tipp, immer eine gesunde Distanz zu haben, sich selber nicht aus den Augen zu verlieren in dieser Welt, wo es halt mittlerweile so leicht ist, sich aus den Augen zu verlieren, leider.
Das ist real. Wow.
Doch ein Wort hier, das ist ein Wort gerade gewesen. Okay, und ich würde auch sagen, hey du, vielleicht ist das Beste, was du gemacht hast, am Anfang deiner Karriere zu sagen, von vornherein, ich bin unsympathisch, weil du hast von vornherein den Ton angesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Da kommt niemand auf eine falsche Idee.
Auf jeden Fall. 2016 oder 2015 auf der Straße, Leute haben mich gefragt, sagst du, können wir ein Foto machen? Ich habe einfach Nein gesagt und die Leute haben es gefeiert. Ey, der ist wirklich so.
Du bist der Beste, du bist unsympathisch, yes.
Warum machst du YouTube? Wegen Geld? Natürlich mache ich es wegen Geld.
Geil.
Sag ich sogar heute noch.
Nice.
Oh, shit.
Alrighty, lass noch quick Feierrunde machen, ein paar Fragen und dann runden wir das ganze Ding ab. Was war vielleicht der peinlichste Moment für dich in einem Stream?
Oh, das muss auf jeden Fall eine Kooperation gewesen sein. Eine Kooperation, wo ich was verhauen habe, 100%.
Okay. Yeah. Nice. Also, okay. Du warst am Advertisen, du hast es irgendwie verkackt.
Voll, 100%.
Ja. Was passiert da, wenn sowas passiert?
Naja, also.
Gibt's Stress mit dem Partner?
Meistens nicht, weil nicht, du bist nicht direkt im Austausch mit dem Partner, sondern mit einer Medienagentur, die zwischengeschaltet ist. Die bekommen quasi das Geld von der Firma und die geben das weiter und nehmen sich halt den Cut.
Alles klar, okay. Was wäre denn absolute Traumkollaboration?
Casey Neistat.
Hey, okay. Das ist, Marc, wenn du nicht kennst, das ist so YouTube-Vlog-Super-OG. Der so, ich, okay. Also ich kann mich an den noch erinnern, vor 10 Jahren oder sowas, wie er mit seinem, der ist mit so einem elektronischen Skateboard irgendwie durch New York gedüst oder die Stadt, in der gelebt hat, hat immer so Pakete aufgemacht, die Leute ihm geschickt haben. Feinste Videoqualität. Ich weiß nicht, was er heutzutage macht, aber macht Sinn für mich, dass du ihn feierst. Ja.
Übel geil. Okay, aber geil. Da muss ich auch sagen, jetzt geht's wieder auch durch den Kanal Schellinger in jede Richtung. Also ich habe da für jede Sportart jemanden oder für jeden Bereich, aber so, wenn ich einfach nur mal mit jemandem so einen Tag verbringen könnte und so über, ne, alles zu reden oder auch mal so zu vloggen oder ein Video zu machen, auf jeden Fall eher.
So. Nice. Alright, TikTok oder YouTube Shorts? Bist YouTube du im TikTok-Game drin?
Überhaupt nicht. Ich poste was, aber das ist alles wirklich, man merkt, dass ich keine Ahnung habe.
Bro, ich sag euch echt, das ist, du bist, glaube ich, schon zu sehr Millennial schon fast dafür. Dieses TikTok, ja. Das ist so Gen Z heftig. Wenn das nicht aber in deinem Gen drin ist, du spürst es nicht so. Ist
TikTok nicht, zahlen die nicht am besten?
Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie was auf TikTok
monetarisiert. Das hab ich gehört, dass die also per View anscheinend am besten zahlen. Aber das ist anders natürlich. Wir haben die letzten paar Folgen drüber geredet. Der Algorithmus ist einfach komplett anders. Ja. Ne? Ja. Egal. Okay, Streamer oder Entertainer, was beschreibt dich jetzt besser, wenn du einen picken musst?
Arbeitsloser mit viel Glück.
Hast du mal noch irgendwie so Ambitionen, mal noch im irgendwie Fernsehen was zu machen oder sowas, so eine Thomas Gottschalk-Nummer oder sowas?
Nee. Gar nicht, also, jetzt um die Frage nochmal richtig zu beantworten, weil ich ja mich auch in der Folge jetzt nicht als Arbeitslosen hingestellt habe, kann ich leider nicht. Ich würde gerne, aber die letzten Monate waren zu doll. Entertainer müsste die Antwort dann eigentlich schon fast sein. Ja. Und Fernsehen auf gar keinen Fall.
Okay. Was wäre?
Was kommt als nächstes bei dir? Können wir uns auf irgendwas freuen? Kannst schon was verraten.
Ja, für alle, die aus Hamburg kommen, Better Burger mit Lieferando-Kooperation. Die Leute müssen nicht mehr ihr Haus verlassen, wenn die im Radius wohnen.
Sag mal Kassim Bescheid.
Ja, ich sag Kassim Bescheid. Wir haben einen Kollege, der hier noch im Dreieck fehlt, auch deutscher NFL-Guy, der in Hamburg lebt, Hamburger Jung.
Ja, oder Patrick natürlich auch.
Ja, genau. Ich bin bekannt dafür gewesen im Hype-House und Streaming-Ding, das wir beim Super machen, dass ich immer Veganer sehr kritisiert habe, aber ich sag's jetzt hier sofort, deinen veganischen Veganer-Burger würde ich sehr, sehr gerne probieren, weil ich weiß, du bist da, was veganen Food angeht, wirklich konsequent und ziehst es durch. Das heißt, ich würde dir eine Chance geben, mich zu überzeugen.
Und jetzt pass auf. Und das darf eigentlich, also da gibt's keine Diskussion. Ein Beef Patty wird immer ein Beef Patty bleiben. Mm. Aber was like Chicken möglich ist, ist unfassbar. Also, wenn du jetzt den like Chicken essen würdest, ist es schon wirklich ganz schwer zu erkennen, dass das vegan ist. Bei dem like Beef wirst du es immer in gewisser Weise erkennen.
Ja, auch von der Konsistenz her auch? Das stelle ich mir schwer vor, dass du das irgendwie nachkreieren kannst.
Also, ihr habt in den USA ein Patty, was ich krass finde, das ist Impossible Meat, das kommt jetzt erst nach Deutschland.
Yeah.
Mhm. Das ist schon schwieriger dann, aber mit dem, was wir jetzt hier haben, ja, ist schon, ein Beef Patty wird immer ein Beef Patty bleiben, allein wegen dem Fett auch und das ist so super schwer vegan.
Aber das stimmt mich schon positiv, dass du sagst, hey, wir versuchen gar nicht, das Beef zu ersetzen, wir haben ja einfach was anderes, was geil schmeckt und dafür sowas, ich experimentiere gerne, ich bin offen.
Würde ich auch nicht sagen. Alrighty, und zum Schluss unsere Lieblingsfrage. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ey, Jungs, ihr müsst die Frage. Ich bin so schlecht in sowas zu beantworten. Solche Fragen, die haben so viel Tiefgang. Weißt du, das ist so eine Toilettensitzung, 10 Minuten nach dem Kaffee morgens, wo du dir dann Gedanken über die Frage machst.
Bro, lass dir Zeit. Also ich kenne das, wenn so Leute dich on the spot bringen mit so einer tiefen Frage und dann so denkst, okay, ich weiß, da gibt's was, aber vielleicht kommt es jetzt nicht sofort auf die Nase raus. Du kannst dir auch was ausdenken, einen guten Ratschlag, den du weitergeben würdest.
Der beste, ein guter Ratschlag, jetzt aber auch für mich in der Branche jetzt gesprochen, war zum Beispiel, dass ich es zulassen muss, auch Dinge abzugeben. Und ich bin immer noch im Prozess, das umzusetzen und noch nicht hundertprozentig gut darin. Aber das war ein guter Ratschlag. auch mal das zuzulassen, Dinge abzugeben.
Das ist real. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Für jemanden, dem, du hast am Anfang angefangen, alles selber zu machen, zu schneiden etc. und dann das an jemand anderes abzugeben, wo du weißt, okay, vielleicht macht er es nicht ganz 100% genau, wie ich es mir vorstelle. Der hat vielleicht sein eigenes Auge oder sowas. Und da das Vertrauen aufzubauen darin, dass jemand anderes dir da und dir die Arme greifen kann, ist, glaube ich, das ist real. Das ist sehr real.
Ja. Voll. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Antwort, ja.
Ja, nehmen wir mit. Ey, in der Folge, erstmal danke, dass du eine Stunde Zeit genommen hast, hier ein bisschen aus dem, wie sagt man es auf Deutsch, Nähtäschchen zu plaudern.
Nähkästchen
zu erzählen. War auf jeden Fall viel, viel drin. Ich werde mir auch einige von deinen Truth Bombs, die du gedroppt hast, mit aufschreiben. Für die Community da draußen, Sascha Henninger auf YouTube und Unsympathisch TV auf YouTube. Ihr findet ihn natürlich auch auf den ganzen anderen Social Medias. Wir haben auf seinem Deutschland-Trip auch was gefilmt, was irgendwann mal noch rauskommen wird, glaube ich, Richtung Football-Saison. Könnt euch darauf freuen. Ansonsten sagen wir danke an Sascha, dass du dabei warst. Danke an alle, die jede Woche zuhören und Game Changers zu supporten. Und wir hören uns nächstes Mal.
Bis dahin. Ja, Jungs. Es war mir eine Ehre. Sorry, ganz kurz, ich muss noch kurz zwischenfunken. Ich habe euch jetzt so heftig zugelabert. Also, wow. Auch an alle Leute, die bis jetzt zugehört haben. Danke für den Support. Ey, verfolgt Jakob, verfolgt Marc. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Auch wenn, das klingt aber jetzt auch schon ein bisschen egoistisch, weil ich wirklich viel gesprochen habe.
Wow, so muss es sein. Deswegen Daumen bin ich hier, Mann.
Du bist unser Gast, ja, absolut, Mann.
Wenn wir hier Gäste haben, wollen wir immer Leute, die irgendwie was anderes machen. Ja? Wir hatten schon Ausdauersportler, wir haben noch einige Sachen geplant an Leuten, die kommen. Media-Guys sind dabei und wir glauben halt, oder ich glaube, dass du von allen möglichen Leuten was lernen kannst, besonders Leuten, die unkonventionelle Wege gehen. Und da ist es, glaube ich, das Leben als professioneller YouTuber, professioneller Creator und Entertainer ganz vorne dabei, Mann. Also Kudos an dich, mach weiter deinen Weg. Wenn du, wie gesagt, wenn du mal ein bisschen wieder Workout brauchst, dann meldest du dich bei uns. bei dir kann man kaum noch was dazu verbessern an der Physik. Also die Physik ist
Dankeschön.
Schon Peak.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Weiß zu schätzen.
Alright, dann bis zum nächsten Mal. Alright. Peace.
Peace.